Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast. Ich habe ja immer wieder ganz, ganz besondere Gäste. Heute ist es ein ganz, ganz lieber Herzensmensch von mir, einer meiner Mentoren, ein Mensch, der national, international ganz, ganz viele Menschen bewegt, quer durch alle Generationen, von jung bis alt. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Ali Malocci.
Es ist mir eine unfassbare Freude. Du weißt nicht, wie das ist, wenn ich dich aus der Distanz manchmal sehe und mir denke, du bist so ein Vorbild für so viele Menschen. Jetzt darf ich bei dir sein. Es ist total cool. Dankeschön.
Dankeschön. Lieber Ali, ich habe mir überlegt, über was sprechen wir? Ich habe mir gar keine konkreten Fragen überlegt, weil ich habe sowieso gewusst, wir bringen das alles gar nicht in eine Podcast-Folge, weil wir könnten wahrscheinlich Stunden reden, weil du einfach so viele spannende Ansätze hast, so viele spannende Perspektiven. Aber ich habe mir ein paar Sätze oder ein paar Stichworte einfach überlegt. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, ich möchte dich gerne fragen, was glaubst du, was jetzt gerade die Menschen am meisten brauchen?
Was die Menschen jetzt am meisten brauchen, ist jemand oder etwas, das ihnen klar macht, sie dürfen Angst haben, sie dürfen verärgert sein, sie dürfen verängstigt sein. Das heißt, wenn es ihnen gerade nicht gut geht, dann ist das nachvollziehbar. Und was sie aber gleichzeitig brauchen, ist auch, dass sie verstehen, dass das nur ein Teil der Reise ist. Dass egal, wie es denn aktuell geht, das ist menschlich, aber es liegt wirklich an ihnen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil diese Welt zwingt uns immer mehr zu checken, da kommt keiner, der uns rettet. Ja, das kannst du einfach vergessen. Also das war noch nie so, aber jetzt noch weniger. Und ich glaube, das brauchen Leute und auch, was sie brauchen, ganz klar ist, du bist einfach nicht allein.
Ja.
Und wenn du niemanden hast in deinem Umfeld, dann beginn selber jemand zu sein für andere. So baust du dir dein Netzwerk auf. Aber jetzt ist nicht Zeit der Einzelkämpfer, jetzt ist dieses, dass Leute wissen müssen, du bist nicht alleine, umgib dich mit anderen Menschen. Wenn es dir scheiße geht, das darf sein, jede Emotion darf sein. Aber zeitgleich ist es deine Aufgabe und deine Verantwortung, da irgendwie rauszukommen. Ja, diese drei Dinge sind es, glaube ich.
Definitiv. Ich habe von dir einmal gehört und mit dem stimme ich absolut überein, dass du mal gesagt hast, wir müssen den Menschen beibringen, sich mental um sich zu kümmern.
Ja, das Problem ist, dass die meisten Leute, die irgendwie ganz groß sind in diesem mentalen Business und das Leuten beibringen wollen, wie sie sagen, extrem gut sind, ja, das auch können. Aber wir haben nie wirklich gelernt, für uns selbst damit umzugehen. Weißt du, also so wie wir gelernt haben, Zähne putzen zum Beispiel. Zähne putzen sollte jeder von uns irgendwie können. Wenn du Autofahren lernst, sitzt auch einer neben dir, der sagt, ja, jetzt hast du es verstanden. Und dann fast auch ein paar Jahre, bis du mal lernst, okay, so fährt man wirklich Auto. Beim Thema des Mentalen haben wir die Leute ziemlich allein gelassen. Wir haben den Leuten irgendwann beigebracht, du hockst dich vor den Fernseher. Das mentale Bild ist, du gehst arbeiten von Montag bis Freitag, danach hast du Feierabend, Wochenende genießt du, in der Pension genießt dein Leben. So, das ist das mentale Modell, das wir haben und dein Arbeitgeber ist für alles irgendwie verantwortlich. Und die Politik wird es richten. Wir haben den Leuten nie beigebracht, wie geht Herzschmerz, wie geht Problematik, wie geht es wirklich zu scheitern, wie geht es an sich selbst zu wachsen, wie geht Leben, wie geht Leben. Und wenn du heute geboren bist in dieser Welt, lernst du ja auch nur, dass alle Stress haben. Und es stimmt, du musst Menschen heute leider wirklich beibringen, was es heißt, mental mit dieser Welt und der eigenen Frustrationstoleranz umzugehen.
Definitiv. Und was ich mir auch immer denke, ist, was so, so wichtig ist, dass man einmal lernt, auch sich selbst zu reflektieren, einmal selbst zu erkennen auch, was geht gerade ab bei mir, was geht gerade vor in mir. Und dann auch zu lernen, die Emotionen zu regulieren. Ich sage immer, so aus meiner Sicht ist Emotionsmanagement das Skill des Jahrhunderts. Ja, wenn das wirklich echt in der Schule schon beigebracht werden würde, dann wären einfach alle viel mehr in der Selbstverantwortung.
Das ist, also das, was du gerade sagst aus deiner Sicht, das geht Hand in Hand mit auch einigen der klügsten Köpfe in dem Bereich. Ich habe letztens irgendwo ein Interview gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, das ist einer der klügsten Gehirnforscher der Welt gefragt worden, was ist der wichtigste Skill, um zu überleben? Und er sagt, er hat sich jetzt so viel angeschaut, er hat sich alles angeschaut, in alle Richtungen. Es ist die Emotionsregulierung. Du nennst das Emotionsmanagement. Ja. Das ist die eine Fähigkeit, und das sage ich auch allen, auch bei meinen beiden Kindern. Alles, was ich mache, ist Emotionsregulierung, damit die lernen, langfristig mit den Emotionen umzugehen. Und Leute zu mir sagen, wie schafft man es, die Krisen in den Griff zu kriegen? Sage ich, es beginnt damit, nicht den Emotionen die Oberhand zu lassen, sie zu leben, sie zu nutzen, sie zu reflektieren, aber dich nicht zum Sklaven deiner quasi Emotionen zu machen, weil sonst bist du in dieser Welt der Werbung und des Information Overflows, bist ja komplett ausgeliefert. Also alle großen Social Media Plattformen, da sitzen die klügsten Programmierer, Programmierinnen und Gehirnforscher der Welt und knacken halt jeden Tag deine Emotionen. Dann wunderst du dich, dass du da 4 Stunden scrollst und danach dich nicht besser fühlst. Ja, außer du bekommst ein Like. Ist ja alles programmiert. Und bringst du Menschen bei, ihre Emotionen im Griff zu haben, bist du unbesiegbar. Da bist du wirklich, das ist die Geheimpower der Welt.
Definitiv. Du hast ja deinen Podcast auch neu relaunched sozusagen.
Ja, bin dann auch schleißig, weil ich beschlossen habe, ich mache ihn nur mehr, wenn ich Bock habe. Ja.
Mega cool.
Ja, wirklich. Ja.
Und ich finde das neue Format richtig cool.
Dankeschön.
Wo du einfach immer nach deinem Namen, ja Ali, nach bestimmten Schlagworten einfach Input auch lieferst zum Thema Authentizität, Leadership und Impact.
Genau.
Ali, ja. Ja. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, dass die letzte Folge, die aktuelle Folge, genau zu meinem Thema war, nämlich Energiemanagement. Mhm. Und es ist eine richtig tolle Folge geworden. Also
Dankeschön.
Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und hier möchte ich gern eintauchen mit dir. Mhm. Ja, was verstehst du unter Energiemanagement?
Das ist ein Thema, das mich wirklich lange beschäftigt hat. Weil diese Welt und das Leben kostet ja auch viel Energie. Mhm. Und ich rede jetzt nicht mal darüber, wenn du Kinder hast. Ja, obwohl du ja auch weißt, was das für eine Nummer ist. Alles in dieser Welt kämpft um deine Aufmerksamkeit. Und irgendwann wirst du müde. Und das eine ist, dass du normal müde wirst, aber dann erlebst du irgendwann, dass du eine Welt hast, wo du das Gefühl hast, du kannst alles jetzt machen, aber irgendwann brichst du mit deiner Energie komplett ein und dann hast du Kaffee und dann hast du Energy Drinks. Es gibt für alles ein Produkt, das dich irgendwie weiterbringt. Und irgendwann habe ich in meinem Leben so den Switch auch hinbekommen beruflich, dass ich wirklich die Dinge mache, die ich möchte und habe gemerkt, dass ich wirklich mehr Energie habe und habe mir gedacht, was hat sich da verändert?
Ja.
Und natürlich gibt es, du kannst dieses Getränk, dieses Obst, dieses Gemüse, dafür gibt es, glaube ich, genug Studien und das ist mal abgefrühstückt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mehr Energie haben möchte, dann muss ich aufpassen, was ist denn das, was meine Energie am meisten runtersetzt. Also nicht, was brauche ich mehr.
Nicht mehr von außen wieder reingeben.
Genau, sondern was muss ich hinterlassen.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Leben gemerkt, es ist was ganz anderes, wenn du eine Stunde lang an etwas arbeitest oder etwas tust und währenddessen mit den Gedanken woanders bist. Da bist du leer, da stopfst du dir viel mehr Schokolade nebenbei an. Du machst eine Stunde lang was, zwar etwas, aber am Ende denkst du, was habe ich jetzt wirklich gemacht? Und fühlst dich leer. Und ich habe irgendwann dann beschlossen, okay, wenn ich Dinge mache, dann bin ich zu 100% nur mehr bei dieser Sache. Das heißt, wenn ich zu Hause bin mit den Kindern, dann bin ich bei den Kindern. Wenn es 3 in der Früh ist und unser Kind schreit und ich trage es herum durchs Wohnzimmer, dann bin ich zu 100% da und denke mir nicht währenddessen, wie schön wäre es, wenn ich im Bett wäre, weil das kostet mich wieder zu viel Energie.
Ja. Und wann muss ich morgen aufstehen und was habe ich morgen alles vor?
Und zu trainieren, mit den Gedanken da zu sein.
Ja.
Und ich habe das zu einem Zeitpunkt gelernt, das war ganz interessant. Da habe ich bei meinem ersten Startup den CEO-Posten aufgegeben und das war nicht so leicht für mich, muss ich zugeben, diesen Abschied selber zu leben. Und da bin ich damals in ein Schweigekloster, in ein Vipassana-Meditationskloster, 10 Tage lang schweigen. Da sitzt du wirklich jeden Tag von 4:30 in der Früh bis 21 Uhr am Abend mit einem Gong und meditierst und atmest.
Steht auch noch auf meiner Liste, ja.
Mega. Die ersten 4 Tage sind die Hölle, danach ist es cool. Und danach bin ich auf die Website von Emirates und habe gesagt, den ersten Flug, der oben angezeigt wird, den buche ich und bin 3 Wochen weg. Das war Hongkong, ja. 3 Wochen Hongkong ist beschissen, weil du kannst Hongkong in 3 Tagen durchhaben. Ja, so. Das heißt, ich musste auch durch China dann reisen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bist du unterwegs, meditierst den ganzen Tag, bist in der Achtsamkeit, bist wirklich bei dir. Aber was ist mit dem Alltag? Ich wollte nicht zu einer werden, der ständig mit den Apps rumrennt. Habe ich ja auch alles gemacht. Ich wollte keiner sein, der immer um 4 in der Früh aufsteht und in der Früh meditiert. Habe ich auch alles gemacht.
Ja.
Was ist im Alltag? Was ist zwischen 8 Uhr früh und 21 Uhr am Abend, wo das echte Leben dich trifft? Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn du dir die Tierwelt anschaust, wenn ein Tier jagt, dann jagt es zu 100%. Aber wenn ein Tier entspannt, dann entspannt es zu 100%. Und das wurde seitdem mein Mantra. Das heißt, wenn ich faul bin, dann bin ich faul und ich zelebriere es. Und wenn ich Computer spiele, dann spiele ich Computer. Und wenn ich zu Hause mit der Familie das Chaos ausbricht und alle weinen und schreien, schaue ich meine Frau an und sage, wir sind jetzt im Sturm und wir verhalten uns wie im Sturm. Und das hat mir geholfen, meine Energie extrem gut anzupassen. Das heißt, ich kann Tage haben, wo ich 3 Riesen-Keynotes habe, in 2 Ländern, in 3 verschiedenen Städten. Und am Abend bin ich voll da, weil ich einfach weiß an dem Tag, ich lese keine E-Mails an dem Tag. Da wird nichts anderes gemacht. Das ist meine Priorität, da bin ich voll da. Also das sage ich auch meinem Team, heute braucht ihr mit keinen Bad News kommen. Mhm. Heute ist nicht der Tag dafür. Okay? Morgen gerne, aber auch erst ab 12, weil ich muss mal in den Tag kommen. Und indem ich einfach gemerkt habe, ich mache Dinge und in dem Moment bin ich voll und ganz da, habe ich gemerkt, dass sich mein Energiemanagement radikal verändert hat. Und so wirkt es halt für die Leute auch immer, dass ich ein Übermensch bei manchen Dingen bin, aber das stimmt halt nicht. Weil wenn ich faul bin, liege ich wie ein fauler Hund auf der Couch, haue mir genauso meine Chips rein und dann bin ich wirklich im Faulsein-Modus.
Ja. Ja,
ist genauso.
Das, was ich da raushöre, ist, dass du wirklich sehr bewusst Selbstfürsorge betreibst. Also in dem Sinne, dass du sagst, okay, ich bin präsent, ich habe jetzt die 3 Keynotes heute, ich sorge dafür, ich setze meine Grenzen, keine Mails und so weiter und so fort. Mhm. Heute zum Beispiel, an dem Tag, wo wir aufnehmen, hast du 5 Termine, gell?
Also 5 Termine. Und das ist zum Beispiel auch heute so ein Tag, heute werden keine E-Mails gelesen. Mhm. Das Einzige, was ich ab und zu mache, ich schaue auf SMS oder WhatsApp.
Ja.
Das sind so Direktkanäle, ob da was Wichtiges rangekommen ist. Ansonsten, mein Team weiß auch, die brauchen mich heute gar nicht anrufen. Heute bin ich wirklich präsent da. Und heute zum Beispiel sind wir in Wien weggefahren mit dem Zug um 7.15 Uhr. Nur ich war halt schon wach um 4 Uhr und bin jeden einzelnen Termin durchgegangen, auch wegen heute. Ich habe mir gedacht, was ist meine Intention heute mit dir? Wenn ich dich sehe, möchte ich da sein. Ich habe mir heute früh ganz gut überlegt, was ziehe ich heute an, was mich auch durch den Tag trägt.
Ja.
Allein die Keynote, die ich heute zu halten habe, da habe ich mir wirklich im Vorfeld überlegt, welche Inhalte und Folien verwende ich heute, die mir helfen, auf der Bühne Power zu haben. Wenn ich, das hört sich so komisch an, aber wenn ich eine Sequenz bringen möchte bei der Keynote und mir nur heute denke, heute fühlt sich das schwer an, wird das sofort gekillt. Also so denke ich mittlerweile. Ja. Letztens sagt einer zu mir, du bist ja voll so auf spirituell und innerlich sage ich, ganz ehrlich, das ist die einzige Chance, dass ich funktionieren kann.
Ja.
Wenn ich zu stark in den Kopf gehe, bin ich weg.
Ja, voll. Ich glaube, ich werde jetzt so ein bisschen hin und her switchen, weil ich möchte nachher schon nochmal auf das Energiethema zurückkommen. Aber du legst mir die Rutsche jetzt gerade so, indem du sagst, bist heute um 4 Uhr irgendwas aufgestanden, hast dich vorbereitet und so weiter. Wir haben uns ja ein bisschen näher kennengelernt, auch in deiner Speaker Masterclass, wo du mich auch begleitet hast. Und da habe ich auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken können, dass du dich einfach schon extrem vorbereitest. Ja?
Ja,
und da möchte ich jetzt auch in dieses Thema Potenzialentfaltung rein switchen, weil wenn man dich jetzt so auf der Bühne sieht, dann schaut das immer alles so leicht aus. Der Ali, der kommt und der liefert ab und der haut das raus und das ist so locker lässig. Und sehr oft aus meiner Sicht haben Menschen so, oder ich glaube, wir alle, wir wünschen uns Leichtigkeit. Ja? Mhm. Aber wie wurde es so leicht für dich zum Beispiel auf der Bühne zu performen? Ich weiß, dass du nämlich da im Hintergrund schon sehr intensiv an dem gearbeitet hast.
Allein die Keynote heute, die ich heute halt an, der arbeite ich seit 3 Wochen. Mhm. Also an der arbeite ich seit 3 Wochen und habe sie ständig überarbeitet und ich werde sie wahrscheinlich heute noch 1 Stunde, bevor es losgeht, 2-mal überarbeiten müssen. Weil du vor Ort ein Publikum triffst, wo du merkst, oh, da ist die Stimmung halt anders, so brauche ich gar nicht starten, ich muss ganz anders reingehen. Also mein Hauptthema für meine zweite Lebenshälfte, das habe ich letztes Jahr bei einem Seminar festgelegt, ist das Thema der Leichtigkeit.
Ja.
Also das Buch meines Lebens bis jetzt, also bis vor einem Jahr, war das Thema Abenteuer und Schwere leider Gottes, aber eher Abenteuer, würde ich sagen. Und jetzt ist das neue Thema der Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist, ich meine, das ist eine Metapher, die wurde, glaube ich, schon tausendmal ausgelutscht, aber wenn ein Flugzeug irgendwann seine Flughöhe erreicht hat, über den Wolken ist es schön, dann machst du ein Selfie und dann, also die, dann siehst du den Sonnenuntergang und dann gleitet das Ding vor sich hin und ist auch eher energiesparend unterwegs. Und du weißt aber, dass der Start einfach das Anstrengendste ist, dass du das Ding mal vom Boden wegkriegst. Das ist bei einer Rakete genauso. Wenn eine Rakete mal in der Umlaufbahn ist, ist easy. Aber krieg das Ding mal in der Umlaufbahn. Bekomm mal ein Kind dazu, dass es aufrecht herumrennt. Schaffst du eh nicht, mach das Kind selbst. Aber am Anfang ist da viel probieren, hinfallen, testen und dann hast du es. Und so kommt Leichtigkeit. Die Leute glauben, dass sie Leichtigkeit kaufen können mit einem Aperol Spritz und indem es einfach sein muss. Nein, Leichtigkeit ist zwar unser Geburtsrecht, aber jedes Lebewesen lernt es. Also ein Tier lernt jagen von den Eltern, danach ist das Jagen leicht. Aber bis dahin hat das Kind, Babylöwe genauso oft genug sehen müssen, wie die Zebras einfach weglaufen und das wird verhungern. Und Leichtigkeit kriegst du durch Übung, üben, 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 üben. Wenn ich 3 Wochen lang keine Keynote gehalten habe und ich weiß, ich muss auf die Bühne gehen, dann übe ich diese eine Keynote 10 Mal, bis ich es wieder drin habe, auch wenn ich schon über 1000 gehalten habe. Das ist das eine. Das andere ist, du musst dir bewusst sein, dass wie im Fitnesscenter, erst wenn die Anstrengung losgeht, kommst du in eine Meisterklasse. Das heißt, du gehst ins Fitnesscenter und siehst, wie da einer neben dir einfach die Monstergewichte stemmt und musst dir bewusst sein, ja, der hat da auch einmal mit 5 Kilogramm begonnen oder mit 2 Kilogramm.
Genau, ja.
Der musste sich nach oben scheitern und immer, wenn die Anstrengung begonnen hat, weil das neue Gewicht schwerer war als davor, da passiert Wachstum. So kommst du in Leichtigkeit und indem du geduldig bist. Du musst merken, dass Dinge Zeit benötigen. Ich habe die ersten 100, 150 Vorträge meines Lebens waren eine Katastrophe. Da wusste ich nicht mal, dass du Geld verdienen kannst damit. Hab Schweißausbrüche gehabt, Panik gehabt, hab dann irgendwann eine große Therapiesitzung gemacht, ja, Traumatherapiesitzung, um mich von den Dingen zu lösen, die mich auf der Bühne immer noch fertig gemacht haben. Du übst und damit kommt plötzlich Selbstsicherheit. Und bei mir ist alles, was leicht aussieht, ist dahinter halt extrem viel Vorbereitung. Also wie lange ich sitze und mir die Animationsstufen anschaue in meinen Folien, soll das jetzt 2,5 Sekunden sein oder 4 Sekunden sein? Und die Leute stehen manchmal bei mir und sagen, das gibt's ja nicht. Sag ich, ja, ich kann ja, also um dann am Spielfeld zu performen, muss halt das Training exorbitant sein. Und bei Michael Jordan, Kobe Bryant, bei Cristiano Ronaldo hast du einfach gewusst, wenn die anderen alle zu Hause waren, sind die noch 1 Stunde am Platz gestanden. Mhm. Oder wenn alle um 8 zum Training kommen sind, ist der Jordan halt schon um 7 dort gestanden. Und bei mir ist halt so, wenn ich eine Keynote habe, bin ich halt schon Wochen vorher involviert. Ich führe die tiefsten Briefings, ich weiß alles von diesen Unternehmen.
Das hätte ich jetzt gleich angesprochen, weil ich weiß auch von dir, dass du da echt total intensiv vorher schon ins Briefing gehst.
Ich weiß alles über die Organisationen.
Du weißt, welche Emotionen erwarten dich dort, was ist so auch der Grund überhaupt, warum du geholt wirst und so weiter. Also du tauchst richtig tief da ein, um dann genau dafür die Keynote zu bauen.
Ich arbeite wahrscheinlich pro Woche 60, 70 Stunden. Ich liebe es halt. Es ist so wie ein Fisch, der 24 Stunden herumschwimmt. Der wird auch nicht nach 24 Stunden sagen, boah, das Schwimmen heute war anstrengend. Mhm. Ja, also ich tue schon sehr stark das, wo ich das Gefühl habe, dafür bin ich geboren. Aber bei mir passiert nichts zufällig. Also auch sogar, wenn jemand zu mir sagt, wir haben die Keynote gesehen, wir wollen genau die haben, sage ich, hey, sorry, da gibt es ein Formular, füllst du das bitte aus, das sind die Inhalte, wenn ich was wissen muss, gehe ich in die Tiefe. Und dann schaue ich natürlich auch immer, wo passt meine Lebensgeschichte dazu. Also heute habe ich eine Keynote bei der Diakonie. Hey, ich war Zivildiener bei der Diakonie. Vor über 20 Jahren. Ich habe meinen ehemaligen Chef angerufen, nach 20 Jahren, habe ihn gefragt, ob er noch Fotos von damals hat,
so cool,
damit ich die einbauen kann. Yeah. Ich habe geschaut, ob die Organisationsstruktur noch dieselben wie damals sind. Welche Dinge kann man verwenden, welche nicht, welche Geschichten kann man auspacken. Da überlege ich mir viel und dann schaut es leicht aus. Das war damals, wie ich auch Basketball gespielt habe. Am Spielfeld haben viele gesagt, ich tue mir total leicht und ich immer dachte, ja, ich trainiere halt härter als alle anderen. Und das ist für mich, das gehört zur Leichtigkeit dazu und das wollen die Leute nicht wissen. Mhm. Aber es benötigt verdammt viel Anstrengung, damit du dann am Spielfeld wirklich performen kannst.
Also kann man sagen, auch Leichtigkeit ist auch durch den Widerstand gehen, üben, üben, üben und auch die extra Meile gehen?
Leichtigkeit, du hast vollkommen recht. Leichtigkeit ist, ich würde so formulieren, ein Endergebnis.
Ja, ja,
von
genau.
Von all diesen Dingen, die du gesagt hast. Also es ist ein Abfallprodukt von dem, was passiert. Die Dinge, die du gerade erklärt hast, die auf den ersten Blick schwer wirken. Und deshalb sage ich auch jedem, sei dankbar für deine Probleme. Sei dankbar für den Mist, den du erlebt hast. Wenn du durch das durchgegangen bist, was soll da denn noch passieren? Also so in die Richtung. Und stimmt, du hast vollkommen recht, ja. Das kann man so zusammenfassen.
Ich habe einmal einen Spruch von einem Mentor gehört, der hat gesagt, Champions machen es sich am Anfang schwer, damit sie es später leichter haben, während es sich alle anderen so leicht wie möglich machen und ein schweres Leben haben.
Genau, so ist es.
Das heißt, der Tipp ist, einfach die Dinge anzugehen, weil irgendwann wird es leichter. Komplett. Und wenn man es immer aufschiebt, dann ist es schwer.
Es ist wirklich so, ich sage den Leuten wirklich, willst du ein ganzes Leben haben, das mühsam ist? Oder willst du bei den richtigen Dingen den mühsamen Weg gehen? Weil dann tust du leichter. Es ist wirklich so. Es ist, das will man nicht hören. Das will man nicht hören. Und ich verstehe auch jeden, der manchmal die schweren Wege nicht gehen will. Aber das ist auch meistens, wenn du einen Weg gehst, der nicht deiner ist.
Mhm.
Also ich weiß noch, wie du die erste Speaker Masterclass, die wir gemacht haben. Na, wir hatten mal Speaker Masterclass, dann haben wir aufgehört, weil es noch so viel Arbeit war. Und ich genug andere Dinge hatte und ausgebucht worden, dann hast du dich gemeldet. Und du hast dich nicht nur einmal gemeldet, du hast uns so sehr genervt, dass meine Managerin und ich irgendwann gesagt haben, hey, dann machen wir es halt. Ja, und du hast den Stein ins Rollen gebracht, aber du bist so hartnäckig geblieben. Und das ist auch eine Sache, die dazu gehört. Einfach dieses so lange dranbleiben, bis entweder jemand sagt, melde dich nie wieder.
Ja. War das so, oder wie?
Naja,
wir
naja.
Speaker Masterclass
also hätten
machen,
wir nicht gesagt, wir machen es, dann hättest du dich wahrscheinlich wieder irgendwann gemeldet. Hey, mach dir mal wieder eine. Weißt du,
ja,
ich mein?
Wahrscheinlich, ja.
Ah, und das ist, glaube ich, das sind diese simplen Tricks, die aber halt keiner machen möchte.
Hast du vielleicht einen Tipp oder so, mit welcher Haltung man da durchgehen kann, wenn man sagt, okay, ja, ich wünsche mir Leichtigkeit, okay, ich habe jetzt in den Podcast gehört, es bleibt mir nicht aus, ich muss diesen Weg gehen. Mit welcher Haltung kann man da durchgehen, dass es leichter wird?
Ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen und von Menschen, die ich begleiten durfte, die wirklich Meisterklasse abliefern. Egal, ob es jetzt Musiker sind, im Sport sind, egal, ob es im normalen Business ist, egal, ob es als Elternteil ist, das happy ist, egal, trotz aller Probleme, die es gibt. Das sind Menschen, die irgendwie für sich wissen, das ist Teil des Prozesses.
Ja.
Und sich wirklich mental sich einfach sagen, hey, es wird schon der Moment kommen, wo sie es auszahlt. Also die machen nicht etwas und sagen, ich möchte sofort Payday haben.
Ja.
Jetzt habe ich mich ja heute angestrengt, war im Fitnessstudio, warum habe ich kein Sixpack?
Genau.
Wo du denkst, Biologie des Menschen, Dinge brauchen Zeit, du musst Geduld haben. Das heißt, Mensch, also ich würde jedem raten, sich damit zu arrangieren, Ergebnisse brauchen Zeit. Das ist mal die eine Haltungsgeschichte. Die andere Sache ist, sich bewusst zu werden, es wird Tage geben, wo du sagst, ich habe keinen Bock.
Yes.
Das heißt ja nicht zu denken, dass jeder Tag ist ein Yeah-Yeah-Tag, ist es einfach nicht. Und das Dritte ist die Haltung, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich die Frage stellt, habe ich von mir selber so Respekt? Habe ich für mich, also gebe ich mir selber die Würde, dass ich es durchziehe? Weil damit steht es und fällt es. Also habe ich mich selber so gern, weil Selbstfürsorge ist ein anderes Wort für Disziplin. Disziplin will keiner leben. Mhm. Ich sage, das ist Selbstliebe. Bist du es dir wert, dass du es durchziehst?
Ja, das sage ich einmal. Und weil ich damit weiß, du sagst das auch, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe.
Ist es. Und das habe ich aber nie gewusst. Ich habe Disziplin gehasst mein Leben lang. Wenn einer gesagt hat, Disziplin, war ich sofort zu Kampf und der Typ kam in mir durch, so gegen das System, ich lasse mich nicht in deine Schublade stecken.
Ja.
Bis ich irgendwo gehört habe, dass es eben Selbstliebe, also ersetze Disziplin durch das Wort Selbstliebe. In der Sekunde hat sich alles verändert. Ja. Innerhalb von einer Sekunde hat sich mein Leben verändert.
Weil du es dir wert bist, die Dinge zu tun, die sich in dem Moment auch nicht gut anfühlen, aber richtig, um dorthin zu kommen, ja, wo du hinkommen möchtest.
Vielleicht hat es auch was mit der Lebenserfahrung zu tun. Dinge brauchen Zeit. Also nur weil du einen Samen irgendwo einpflanzt auf eine Wiese, wird am nächsten Tag einfach da keine Blume stehen.
Definitiv.
Die wird gegossen, dann kommt vielleicht ein Tier, das den Samen wieder wegfuttert, dann machst du halt weiter. Ich glaube, was den Leuten einfach fehlt, ist Geduld und dieses Vertrauen und zu verstehen, dass Dinge Zeit benötigen und du musst halt ergebnisoffen sein, weißt du? Manchmal gehen Dinge auf, so wie du willst, manchmal nicht. Aber eines ist halt wirklich garantiert, wenn du es nicht machst, passiert gar nichts. Und wenn du es machst, wirst du vielleicht nicht dieses Megaziel erreichen, aber du wirst dem schon sehr nahe kommen, weil, was ich einfach gemerkt habe, auch viel zu viele geben wirklich viel zu früh auf. Also das ist eine bequeme Gesellschaft, die wir haben.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht die, die eh schon am Zahnfleisch laufen, aber dieses, wenn mir jemand erzählt, jetzt habe ich mich 10-mal beworben und habe den Job nicht bekommen. Nicht so über welchen Zeitraum. Nein, in den letzten 2 Wochen. Und ich denke mal, Alter, ich habe mich am Tag 10-mal beworben als Schulabbrecher. Wo ich eine Absage bekommen habe, habe ich mich sofort gemeldet und wollte Feedback haben. Was ist mit euch los? Also, und das ist schon dieses, Dinge brauchen Zeit, du musst dranbleiben. Wenn Dinge nicht funktionieren, nimm sie nicht persönlich. Das ist auch, glaube ich, wichtig.
Mhm.
Und es ist diese Haltungssache, so bin ich es mir selbst wert? Weil wenn ich es mir nicht selbst wert bin und ich gestehe mir das ein, muss ich eh wo ganz anders anfangen. Weil dann werde ich auch jeden Vorsatz, den ich habe, nicht durchziehen.
Ja, genau. Ja. Definitiv. Also Disziplin ist Selbstliebe.
Komplett.
Du hast vorher gesagt, ich glaube, das war sogar vor der Aufnahme, da hast du kurz auch dein Handy gecheckt und kurz WhatsApp gecheckt und eine coole Nachricht auch bekommen. Und allgemein war das dann so richtig aus dem Bauch heraus, dass du gesagt hast, mein Leben ist so schön.
Ich liebe mein Leben.
Genau, das hast du gesagt, ja.
Ich liebe es. Aber das habe ich schon lange in meinem Leben irgendwann gecheckt.
Mhm.
Auch, das hört sich jetzt komisch an, aber meine Mama ist vor ein paar Jahren verstorben und wir haben 10 Monate vorher erfahren, dass sie Endstation quasi oder Endstufe Krebs hat.
Mhm.
Ja, auch da habe ich jeden Tag mein Leben gelebt. Bin da jeden Tag hingegangen, es war nicht leicht. Du musst die ganze Familie in der Emotionsregulierung durchhalten, innerlich verabschiedest du dich schon von ihr. Es war eine wirklich harte Zeit. Aber ich habe mir jeden Tag gedacht, ich möchte mit niemandem tauschen, es ist mein Leben. Also ich glaube, ich habe meinen Vater relativ früh verloren. Auch da habe ich mein Leben nie gehasst. Weißt du, was ich meine? Also ich liebe einfach mein Leben für die schönen Dinge, die passieren, aber auch für die anderen, weil ich einfach akzeptiert habe, it's my life.
Ja.
Und dann, wenn du irgendwo hinkommst und du kommst plötzlich in das Studio. Ich meine, hätte mir jemand gesagt, dass ich in so einem schönen Studio sitze, mit dir, so richtig cool, dann der coole Herr, der das Ganze hier managt, wenn du dem seine Leidenschaft siehst, wie der uns so erzählt
genau.
Das und dies. Und ich sage, warum verwendest du solche teuren Kameras? Das sieht ja keiner den Unterschied. Und dann siehst du in seinen Augen, er denkt sich, ja, aber ich sehe es.
Genau.
Weil du solche Menschen kennenlernen darfst, ohne dass du es wusstest in der Früh, wenn du in Wien wegfährst mit dem Zug. Da sitze ich da und denke mal, ich liebe mein Leben. Ja, und das ist wirklich so. Das ist, wenn du das mal so lebst, dann kann auch vieles kommen, was nicht cool ist.
Richtig schön. Und ich sage immer, you can hold both. Ja, du kannst beides halten, weil so viele Menschen haben, glaube ich, die Einstellung, ja, entweder mir geht's gut oder mir geht's nicht gut. Nein, es kann gleichzeitig ganz viel Gutes sein, ganz viel Freude und aber gleichzeitig traurige Dinge. Und ich glaube, das dürfen wir im Gesamten, du hast einmal zu mir gesagt, die weißen und die schwarzen Tasten am Klavier spielen.
Genau.
Und
so manchmal beide halt gleichzeitig.
Ja, genau.
Also dieses sowohl als auch ist wirklich, glaube ich, der größte Mindshift-Change.
Yes.
Weil du auch deine Emotionen dann anders regulierst. Weil du sagst, okay, ich bin traurig, aber wie kann es sein, dass, keine Ahnung, beim Begräbnis meiner Mama stand ich dort, über 100 Menschen, alle waren traurig und ich habe einen Witz gebracht und habe mich deppert gelacht. Und du hast gemerkt, wie alle irritiert waren. Ja, wie kann der jetzt bei der Trauerfeier seiner Mutter schon lachen? Und ich denke mal, meine Mutter wäre die Erste gewesen, die gelacht hätte.
Ja, aber das
beides
ist ja
darf
die,
sein.
Man muss ja jetzt.
Du musst ja trauern.
Betrübt sein und traurig sein.
Und ich denke, und alle so, du Armer. Und ich habe immer gesagt, ich konnte mich verabschieden.
Mhm.
Das passt schon. Also, und ja, du kannst beides halten. Du musst auch beides halten, weil stell dir vor, du würdest dir sagen, ich lebe nur für die schönen Momente. Dann wäre mein Leben auch ziemlich dunkel. Weil ich habe genug Phasen auch im Alltag, wo ich mir denke, boah, und Selbstzweifel und das und dieses und jenes. Das haben wir alle. Und irgendwann lernst du zu sagen, ja, ich habe Selbstzweifel. Ja, ich bin halt nur der Ali. Also, ich bin halt nur ein Mensch. Ja, gehört auch dazu.
Da fallen mir 2 Dinge ein, die du auch gesagt hast, nämlich, weil wir ja oft so hadern mit Zweifeln oder so. Und da hast du mal gesagt, deine Zweifel haben dich dorthin gebracht, wo du bist. Natürlich. Also sei auch dankbar für deine Zweifel. Das war eine sehr coole Perspektive auch von dir. Und du hast gesagt, dass du auch so vor Auftritten oder zu speziellen Situationen dir einfach dann innerlich denkst, alles, was ich bis jetzt erlebt habe oder gemacht hat, hat mich darauf vorbereitet und das muss reichen. Finde ich eine coole Haltung auch.
Das hat mir mal ein Mentor mitgegeben, der hat gesagt, so wie du jetzt gerade im Moment bist oder das, was gerade an dem Alltag oder in dem Tag oder in der Aufgabe jetzt vor dir steht, alles in deinem Leben hat dich dahin gebracht, dass du jetzt diesen Moment hast. Und egal, was es ist, egal, was es ist. Also, und das hat mir wirklich geholfen. Und manchmal in so einem Moment, wenn man denkt, scheiße, bin ich vorbereitet, na, ich habe das nicht gemacht, mir geht es gerade nicht gut, ich habe mein Ritual nicht durchgezogen. Yeah. Denk mal, Ali, alles in deinem Leben hat dich dahin gebracht, wo du gerade bist. Die Leute, die dich geholt haben, die werden sich schon irgendwas gedacht haben dabei, ja. Enjoy. Und dann kommt eine Lockerheit und durch die Lockerheit plötzlich bist du bereit für den Moment.
Yes, genau. Und danke dafür, weil ab dem Zeitpunkt habe ich das auch für mich übernommen.
Ja, das ist wirklich ein Perspektivenwechsel, der sehr hilft. Ja. Weil man ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin schon aufgewachsen mit einem großen Mangeldenken, dieses, es ist nie genug und es stimmt, diese Zweifel haben mich ja gut gemacht. Also hätte ich nicht mega Zweifel gehabt, hätte ich mich nie so vorbereitet auf meine Arbeit.
Genau.
Ja. Hätte man auch nie den Arsch so aufgerissen, dass ich, keine Ahnung, welche Dinge auch immer erreiche. Und dieser Perspektivenwechsel hilft dann, dass du in diesen Momenten des Zweifels nicht komplett mit Nervosität agierst, sondern ein bisschen diese Lockerheit, Gelassenheit reinkommt.
Genau.
Und damit dann wieder die Leichtigkeit.
Genau, ja. Und da wären wir auch wieder bei der Emotionsregulierung, dass die Zweifel ja vollkommen okay sind, aber dass die nicht uns kontrollieren, sondern dass wir sie regulieren. Mhm. Ich möchte jetzt zu dem Punkt Potenzialentfaltung kommen. Du hast ja gesagt, du liebst dein Leben. Mhm. Ja, du bist ja auch den ganzen Prozess durchgegangen und wenn man dich so erlebt, hat man schon das Gefühl, dass du schon einfach voll in deinem Element bist, in deinem Potenzial bist, was du beruflich machst, deine Family und Co. Also es ist einfach wirklich, du hast dir diesen Weg auch erarbeitet, entwickelt, ja, und lebst dein Potenzial, würde ich jetzt einmal von außen so sagen. Was hat dir geholfen auf diesem Weg? Weil vielleicht eine ganz kurze Ergänzung, ich glaube, viele wissen es, aber zum Beispiel, du stehst ja jetzt wirklich, ich weiß nicht, 150 Mal oder wie oft stehst du auf der Bühne im Jahr?
Also letztes Jahr waren es 186.
186
oder 168, Mal. Das Jahr davor waren es 180.
Also wirklich.
Dieses Jahr weiß ich nur von September bis Ende November sind es über 50.
Ja, also Wahnsinn.
Ländern, ja.
Und auch vor riesengroßem Publikum. Und du hast ja früher sogar gestottert. Ja, und heute stehst du als Keynote-Speaker auf der Bühne. Das heißt, was hat dir geholfen auf diesem Weg zu deinem Potenzial oder zu dir selber, kann man einfach sagen?
Die Kunst ist es ja eigentlich, erstens seine Potenziale mal zu checken und dann diese gewinnend zu leben.
Ja.
Das ist eigentlich das Ding. Ja. Potenziale entdeckst du, indem du irgendwann auf dein Leben zurückblickst und dir denkst, okay, was ist mir eigentlich leicht gefallen in den letzten paar Jahren? Oder dein Umfeld fragst und sagst, Leute, wo leuchten meine Augen? Was ist das, wo ihr das Gefühl habt, das kann ich halbwegs gut? Bei mir war es, dass ich das Glück hatte, viel auszuprobieren. Der Grund dafür war blöd, ich habe die Schule hingeschmissen, habe halt 1000 Jobs gemacht und dann merkst du bei jedem Job irgendwie, der Job eigentlich selbst interessiert dich gar nicht. Den machst du zwar gut, aber was dich viel mehr interessiert, ist die Gespräche mit den Menschen, deine Lebensgeschichten zu hören. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mir geht es um diese Geschichten, die die Menschen prägen. Und dann habe ich mein erstes Startup gegründet und dann sind wir eingeladen worden, das auf Konferenzen vorzustellen. Und ich habe das halt immer abgeblasen oder in einem Co-Founder zugeschaut und habe gesagt, hey, geh du da präsentieren. Weil ich diese Angst hatte, wie als Jugendlicher noch vor anderen zu stottern. Das war in meinem Kopf noch so drin, in der Schule haben sie mich ausgedacht wegen am Stottern, deshalb habe ich die Schule hingeschmissen und als Erwachsener werden sie mich auch auslachen. Und da habe ich auch immer wieder gestottert, wenn ich nervös war. Dann kam eine Veranstaltung, wo bei den Marketing-Natives, wo die gesagt haben, na, entweder der CEO oder keiner. Das heißt, ich konnte niemanden von meinem Team hinschicken, ich musste das dort machen. Da habe ich gesagt, okay, mach mal, weil das war eine Marketing-mäßig, war das ein Wahnsinn, da hätten wir viele Kunden gewinnen können und ich habe 3 Monate lang die Panik geschoben. Ich war 3 Monate davor auch im Urlaub in Indien und konnte in Indien nicht schlafen nachts, weil ich Angst hatte vor dieser Keynote. Und da ist dann losgegangen, mir zu überlegen, okay, was für eine Geschichte erzähle ich, damit ich sie gut erzählen kann. Ja. Welche Wörter verwende ich? Mhm. Weil ich wusste, bei manchen Buchstaben am Anfang vom Satz stotter ich, bei anderen nicht. Ich habe mir gedacht, wie ziehe ich mich an, dass das zumindest cool rüberkommt zur Geschichte, dass wenn der Vortrag inhaltlich scheiße ist, zumindest das Look and Feel,
der Typ gut ausschaut.
Was mache ich im Saal? Was klebe ich unter die Sessel, damit wir ein Show-Element haben? Ich habe dann eine Keynote gebaut. Im Nachhinein denke ich mal, das war Meisterklasse. Aber das war aus der Panik heraus. Und dann stand ich auf dieser Bühne, beginnt zu reden, habe sogar allen gesagt, dass ich stottere. Und habe gemerkt, keiner lacht. Alle waren so, wow, der traut sich das zu sagen. Und nach 2 Minuten habe ich mir gedacht, ich will nie wieder weg von dieser Bühne. Und bin dann in eine Begeisterung rein und von dort hat es dann begonnen, von einer Bühne zum nächsten. Und wie habe ich meine Potenziale gelernt zu leben? Ich habe einfach irgendwann in meinem Leben, wenn du nichts hast, musst du deinen Potenzialen folgen. Die Leute sagen immer zu mir, naja, du kannst leicht reden, du konntest deinen Potenzialen folgen. Ich sage, nein, gerade der Schulabbrecher, gerade vielleicht die Alleinerzieherin, die vielleicht irgendwo ist und niemanden hat oder Alleinerzieher, gerade der, der alles verloren hat, die müssen ihr Potenzial leben, weil die haben ja sonst nichts anderes. Ja. Die müssen das tun. Und was mir einfach geholfen hat, war, auf meinen Körper auch zu achten. Und die Wahrheit ist, ich habe oft nicht auf mich gehört. Ich habe oft nicht mein Potenzial gelebt. Ich habe sehr oft Dinge gemacht, wo der Kopf gesagt hat, das musst du jetzt so tun.
Ja.
Ich bin geändert in Depressionen, in Krankenständen, körperliche Breakdowns. Das heißt, ich bin den harten Weg gegangen. Obwohl ich, wenn ich auf mich gehört hätte, sehr wohl gewusst hätte, was ich zu tun habe. Auch als ich mein erstes Startup gegründet habe, sagen sie, aus der Intuition war, sind wir gewachsen, hat funktioniert. Wir haben die geilsten Investoren bekommen. Wir waren auf allen Konferenzen, als mein Kopf übernommen hat, weil es hieß, als Startup musst du jetzt so und so machen wie alle anderen, wo ich gegen meine innere Stimme gearbeitet habe, im Burnout gelandet. Weg von dort. Ich habe dort nichts mehr verloren. Das heißt, es gab viele Versuchen, viel auf die Schnauze fallen, viele Fehler machen. Und irgendwann dann die Entscheidung treffen, mir reicht's. Ich möchte nicht jedes Mal an den Abgrund kommen, wo habe ich nicht gelernt. Und dann war das Learning, Ali, mach nur mehr Dinge, wo deine Energie da ist, wo nur mehr dein Körper sagt, that's it.
Ja.
Und das ziehst du durch, aber dort versuchst du, der Beste zu werden aus deiner Sicht, für dich selbst. Und dann hat es funktioniert. Dann hat es funktioniert, ja.
Und auf diesem Weg hast du dir auch sehr viel mit dir selbst beschäftigt, deinen Themen.
Ganz viel. Ich habe die dunkelsten Ecken reingeschaut. Ich habe, sei es Therapien, sei es eben in einem Schweigekloster sitzen um 4:30 in der Früh. Du darfst 10 Tage lang nichts aufschreiben, darfst mit niemandem reden, du bist mit dir allein. Das heißt, du kannst deinen Gedanken nicht ausweichen. Also, wenn es dir so geht wie mir damals, gnade dir Gott. Also, da musst du dich den schlimmsten Fratzen deines Lebens stellen. All den großen Ängsten, wo du da halt immer Handy genommen hast, in ein Gespräch gegangen bist, ferngeschaut hast, die sind da und sie sind in deinem Kopf von dem Moment, wo du aufwachst, bis du schlafen gehst. Und die einzige Technik, die du lernst, ist eine Atemtechnik. Und da du sie noch nicht kannst, übernehmen die Gedanken jede Sekunde. Du lernst nach 4-5 Tagen es halbwegs zu kontrollieren. Aber da gehst du durch die Hölle durch. Oder du bist mit dir selber alleine und ich rate jedem, lernst mit euch selber alleine klarzukommen, bevor ihr eine Beziehung eingeht, bevor ihr Kinder in die Welt, bevor ihr euch einen Hund nehmt. Lern mit dir selber klarzukommen. Ja, sonst ist es fatal, wenn du dich selbst anderen umhängst, die dann dich therapieren müssen quasi. Aber ja, also Persönlichkeitsentwicklung war definitiv das, was mich zu dem gemacht hat, wer ich bin. Alle Zwiebelschalen abzulegen, zu verstehen, wer ich bin. Wer bin ich eigentlich, wenn keiner zuschaut?
Ja.
Ja, also wirklich in die Durchlässigkeit gehen, sich alles zu erlauben, sich holistisch zu sehen und auch zu verstehen, du bist Teil von etwas Größerem, das du niemals wirst erklären können. Das kam auch in diesen dunklen Stunden. Ja.
Yes, vielen, vielen Dank. Also der Fisch im Wasser und nicht der Fisch an Land. Das heißt, wir finden heraus, wo sind wir wirklich in unserem Element?
Also was bist
Befreien
du wirklich?
Wir befreien uns von den Zwiebelschalen rundherum und leben unser Leben. Und da dürfen wir auch einmal durchgehen durch die Widerstände. Und wie du ja so schön gesagt hast, auch finde heraus, was deins ist und dann bleib da dran und werde immer besser darin.
Einer, den wir beide ja cool finden, den du ja schon live erlebt hast, Tony Robbins sagt ja immer, deine Probleme in deinem Leben passieren immer für dich.
Yes.
Also das Leben passiert immer für dich. Und ich habe diesen Spruch in anderer Form vor vielen Jahren schon mal selbst für mich einfach erkannt. Tony Robbins hat es halt dann schön formuliert, aber das sage ich auch jedem. Das ganze Leben von deiner Geburt bis zu deinem Tod ist dafür da, dass du erkennst, wer du bist. Erkenne dich selbst. Aber du kannst danach suchen oder du stellst dich deinen Schatten. Und irgendwie haben wir eine Welt, die diese Schatten nicht wertschätzt. Ja. Und deshalb ist die Persönlichkeitsentwicklung ja auch so heftig, weil du wirst geboren als eine Art weißes Blatt Papier.
Genau.
Dann wirst du zerknüllt. Mhm. Du musst die richtige Frau, der richtige Bub, ein guter Schüler. Jeder will irgendwas von dir und dann wirst du zerknüllt zu so einem kleinen, schönen Ball anderer Menschen. Und diesen Ball kann man werfen und den kann man rollen und der rollt brav. Du denkst irgendwie so, wohin rolle ich eigentlich? Und dann dieses Blatt Papier wieder mal aufzuknüllen und es mal auszubügeln und sagen, so, jetzt nehme ich einen Stift und male mir selber drauf, wer ich wirklich sein möchte. Das ist halt einer der schwierigsten Dinge im Leben, aber ich denke mal, wozu sind wir denn sonst da?
Definitiv.
Ja.
Und dafür dürfen wir uns einmal rausnehmen oder mal den Lärm im Außen, einfach einmal irgendwie uns da von diesem Lärm entfernen. Mhm. Wir müssen eine kleine Schweigekloster gehen, wobei es auch cool ist, aber einfach um zu erkennen, wer du eigentlich sein willst, braucht es mal ein bisschen Ruhe im Kopf.
Es braucht auf jeden Fall eine Umgebung, wo du noch nie warst.
Ja, okay.
Also Leben passiert immer dort, wo du noch nicht warst.
Ja.
Der Event, den du immer machst, der Eintages-Event, wie heißt der nochmal?
Der Power Day.
Der Power Day. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Du gehst zu Menschen, die alle irgendwie ausbrechen wollen, um wieder bei sich selbst anzukommen. Das heißt, du bist nicht allein. Das ist ein Setup, wo du konfrontiert wirst mit Fragen und Themen, denen du wahrscheinlich immer ausweichst. Das ist auch ein Ort, der dich auffängt. Aber das wird nicht bei dir zu Hause passieren, das wird nicht bei dir im Büro funktionieren. Auch wenn ich mit Teams arbeite, die wirklich sich verändern wollen, sage ich, nicht im Büro. Wir gehen an einen Ort, wo ihr noch nicht wart, in ein Setup, das ihr nicht kennt. Und das stimmt, also du musst dich rausnehmen. Und das die Dinge, das weißt du, Veränderung passiert immer durch Inspiration. Wenn ich das Leben plötzlich küsst mit Inspiration, du verliebst dich plötzlich ist die Idee da, das ist das eine. Das zweite ist die Stille.
Ja.
Setzt dich zum Fluss 2 Stunden lang und du hast alle Lebensantworten. Macht halt niemand.
Ja.
Und das dritte ist halt der Schicksalsschlag, wo dich das Leben zurückschlägt auf deinen Weg des Schicksals. Die meisten Menschen zögern es halt so lange raus, bis halt irgendwo Watschen von links oder rechts kommt. Und wenn ich Stille mal sage, du kannst ins Schweigekloster gehen, du kannst zu deinen Power Days kommen, das ist wirklich dieses, geh irgendwo hin, wo die Dinge wieder arbeiten dürfen in dir. Und Leute glauben immer, dass Stille nichts ist. Stille ist das Lauteste, deshalb hält es ja keiner aus.
Genau. Die Stille hat viele Antworten.
Hey, die Stille ist auch das Lauteste, weil sie dich sofort konfrontiert. Mit allem, was oder womit du dich auseinandersetzen musst. Und sie ist das Lauteste, was es gibt in der Welt. Deshalb wollen wir uns ja ständig betäuben, dass wir es nicht mitkriegen.
Also, ab in die Stille oder ab zum Power Day, würde ich sagen.
Ich würde sagen zum Power Day, weil die Stille ist schon Meisterklasse. Also wenn du deinem Leben nie wirklich Stille bewusst gemacht hast, ist es schwer. Das ist immer besser, ein Format zu haben, das dich irgendwo hinführt.
Mhm. Ab zum Power Day und danach in die Stille. Ali, wir kommen schon langsam zum Finale. Ich habe 3 Gedanken noch. Erstens ist mir was eingefallen und zwar weiß ich auch, im Zuge unserer Speaker Masterclass hast du auch einmal zu jemandem gesagt, weil da ist es um Tony Robbins gegangen und dieses Tony Robbins ist natürlich auch Power polarisiert, ja, und so. Und da hast du gesagt, also weil da jemand auch dabei war, der eben gesagt hat, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Also das ist so genau das ist so genau das Gegenteil. Und da hast du dann gesagt oder empfohlen, sich genau das mal zu geben. Weil oft ist das, was wir ablehnen, ich weiß nicht, ob ihr mich richtig erinnert, aber so ein Teil in uns, den wir nicht leben, oder weißt du noch ungefähr, also das, was du gemeint hast?
Das, was dich triggert, ist das, was du dir selbst nicht erlaubst.
Ja, genau. Cool.
Also wenn auf der Straße der fetteste Ferrari vorbeifährt und da steigt jemand aus, Haare nach hinten geschlägt, so wie du es natürlich kennst, ja, Sonnenbrille, steigt aus, fetter Autoschlüssel, kurze Hose, vielleicht sogar ein Hawaii-Hemd und denkst dir, was ist denn das für ein Lackaffe?
Ja.
Dann sind die Chancen verdammt groß, dass du dir einfach niemals erlauben würdest, so ein Leben zu leben. Wo es dir nämlich egal ist, was andere von dir halten. Natürlich gibt es schlimme Trigger-Themen, ja, keine Ahnung, wenn einem Kind was passiert und so. Das meine ich nicht. Aber wenn jemand Tony Robbins anschaut und sagt, na, mit dem kann ich nichts anfangen, was soll denn dieser Gorilla auf der Bühne? Der will dir ständig was verkaufen. Dann denke ich mir, ja, du glaubst ja selber nicht, ein Produkt zu verkaufen. Du bist wahrscheinlich eifersüchtig, dass du nicht auf dieser Bühne bist. Und eigentlich hättest du gerne, dass man dich so anschaut. Mhm. Nicht mal böse gemeint, aber das ist die Realität. Das, was dich triggert, ist das, was du dir selber in deinem Leben nicht erlaubst.
Spannender Impuls, richtig cool.
Und da musst du wirklich reingehen. Und im besten Fall ist der größte mentale Trick, ist dann sich das anzuschauen und sagen, ich freue mich so für den, dass der das hinbekommen hat. Dann merkst du, dass das plötzlich was mit dir macht. Ja, du gehst nicht mehr auf Abwehr, sondern du umarmst es. Mhm. Ja, und dann
tanze mit der Angst.
Genau so ist es. Ja.
Okay, cool. Weil ich es einfach nur erwähnen möchte, du bist so viel auch bei Jugendlichen.
Die Hälfte meiner Zeit mit Jugendlichen.
Ja, und ich war vor kurzem auch dabei in Steyr bei 700 Jugendlichen. Und ich habe nicht...
Ah, ja, da warst du dabei.
Genau. Und das eine ist dein Vortrag, wo du ja schon begeisterst und wo du wirklich die Kinder abholen kannst, die Jugendlichen. Aber wir haben ja dann noch gesprochen, du hast gesagt, dieser andere Teil ist so wichtig, wo dann die Jugendlichen Fragen stellen können. Ja. Und das war für mich so, ich habe ja selber zwei Jungs.
Aber das mit Mädchen, 15, das ich dann auf die Bühne geholt habe, gell?
Ja, voll.
Angst hatte.
Und ich habe ja selber zwei Jungs und in diesem Alter, und dass man da vor 700 Menschen überhaupt aufsteht, dass die Jugendlichen aufstehen und dir Fragen stellen, ist ja schon sehr spannend und vor allem auch sehr tiefgründige Fragen. Mhm. Es ist Wahnsinn, was du da bewegst. Und vielleicht kannst du, weil es hören sicher viele Eltern auch zu, kannst du nur irgendeinen Tipp mitgeben, was die Jugendlichen gerade brauchen?
Also ich kann dir eines kurz sagen, die Jugendlichen, die da meistens aufstehen und die Fragen stellen, sind meistens die Jugendlichen, wo die LehrerInnen nachher zu mir kommen und sagen, die Person traut sich nichts sagen in der Klasse. Mhm. Was ich mache durch meinen Vortrag ist, ich sorge eine Stunde lang nur für einen Raum der Sicherheit. Alles, was ich ihnen erzähle, da geht es mir nicht um Berufsorientierung. Natürlich lernen sie was über Berufsorientierung und Lebensorientierung. Mir geht es nur darum, dass die eine Stunde lang reingeführt werden in einen Raum der kompletten Sicherheit, wo sie sogar in einem Raum mit 700 Fremden teilweise sich das Gefühl haben, alles, was ich hier sage, alles, was ich hier ausspreche, bleibt hier. Niemand wird mich verurteilen. Und der diesen Raum gerade aufbaut, der versteht mich. Der mag mich.
Ja.
So, das mache ich eine Stunde lang. Dann gehen wir in die Frage-Sessions. Dann stehen die auf und öffnen sich. Das ist das, was ich allen Eltern sage. Solange du eine Erwartungshaltung an dein Kind hast, wirst du dein Kind verlieren. Solange du eine Erwartungshaltung an dein Kind hast, an Leistung zum Beispiel gekoppelt, auch unterbewusst, wird dein Kind die Sicherheit woanders suchen. Wenn du wirklich willst, dass dein Kind den eigenen Weg geht, musst du darin vertrauen, dass dein Kind den Weg schon finden wird. Und wenn dein Kind jetzt gerade mit 13 Jahren Scheiße baut, vertrau darauf, dass es vielleicht mit 25 Jahren den Weg findet. Du kannst nicht kontrollieren, dass dein Kind etwas tut, dass du Sicherheit hast. Wenn du als Elternteil irgendwie die Sicherheit haben möchtest, bist du im falschen Job. Als Elternteil. Du wirst es nicht bekommen, das wird dich wahnsinnig machen und deine Kinder werden dich wahnsinnig machen. Liebe sie einfach. Du hast sie nicht in die Welt gesetzt, dass sie deine Erwartungshaltungen erfüllen. Wenn du dir Sorgen machst, oh mein Gott, wird mein Kind jemals ein gutes Leben haben, musst du einfach so realistisch sein und dir denken, was muss denn passieren, damit ich diese Garantie habe? Weil die wird nicht kommen. Lieb dein Kind, versuch deinem Kind auch natürlich Konsequenzen androhen, wenn das Kind Mist baut. Entschuldigung, ich habe eine 5,5-Jährige, der wird zu Hause nur bestochen die ganze Zeit. Ja? Also wenn du willst, dass die das macht, musst du mit ihr den Deal ausmachen, ist eine Katastrophe und wird, natürlich fliegen auch die Fetzen. Aber am Ende des Tages, egal was passiert, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist wundervoll, du bist toll. Wenn du willst, schaffst du alles. Ja, und das ist es. Also auch wenn mein Kind, meine Tochter Mist gebaut hat. Zuhören. Ich werde dir immer zuerst zuhören. Okay, das ist passiert. Jetzt verstehe ich es. Das sind so Dinge, die sein müssen.
Also auch Fragen stellen und nicht gleich nicht deine Antwort oder deine Bewertung drauf.
Und versetz dich in dich selbst rein. Wer warst du in dem Alter?
Ja.
Was hattest du für eine Ahnung von der Welt? Welche Ängste hattest du? Und stell dir mal vor, du wächst auf mit diesem Social-Media-Zeug, das dir jeden Tag erzählt, du bist nicht gut genug. Ja, so. Und das ist es. Ich sage deinen Eltern immer, liebt eure Kinder, nehmt sie einen Arm. Aber stellst nicht die Fragen, wird mein Kind in den nächsten 10 Jahren den richtigen Job haben, weil du hast keine Ahnung. Du bist definitiv die falsche Person, das zu beantworten. Ja, das sind die Dinge. Mhm. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Geht's wieder in die Liebe. Liebt euch einfach. Seid froh, dass dieses Kind einfach da ist, verdammt nochmal. Und gebt auch dem Kind das Gefühl, es ist so schön, dass du dich für uns als Eltern entschieden hast. Das ist das Einzige, was man wirklich reell tun kann. Egal, welche Schule du auswählst. Egal, welchen Freundeskreis es da gibt es so viele Dinge, wo du keine Kontrolle hast, was dort dann passiert. Viele Eltern verbringen viel mehr Zeit damit, sich die Frage zu stellen, welche Schule soll mein Kind gehen, anstatt mit dem Kind zu Hause zu spielen.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Und diese Dinge sind es.
Also Liebe ist alles.
Liebe ist die Basis für alles und Liebe bedeutet aber auch, dem Kind zu zeigen, wie man streitet. Vor dem Kind zu streiten. Da dürfen auch mal die Fetzen fliegen, aber danach gibt es eine Umarmung. Liebe ist nicht, das Kind zu beschützen davor, dass es nicht auf die Schnauze fällt. Ja, also ein Kind muss einem Kind, ich sage immer den Eltern, liebst dein Kind so sehr, dass du dem Kind zutraust, alles hinzubekommen? Weil du es dem Kind auch zugetraut hast, den aufrechten Gang lernt, indem es 10-mal auf die Schnauze fällt am Tag. Du bist auch nicht hingegangen und hast gesagt, oh mein Gott, mein Kind darf nicht hinfallen. Ja. Ich muss mein Kind beschützen vom Hinfallen. Du hast gewusst, es muss hinfallen, sonst würde es ja nicht aufrecht gehen. Und das ist wahre Liebe. Du weißt nicht, wann dein Kind gehen lernt, in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren, ob der Nachbarsjunge schneller ist als dein Kind oder nicht. Und das ist pure Leistung, das ist Performance. Du weißt nicht, wann dein Kind die Muttersprache lernt, aber du hast Vertrauen, dass dein Kind am Ende des Prozesses das irgendwann hinbekommt. Und das musst du hinkriegen, dieses Vertrauen, dem Kind das Gefühl zu geben, ich glaube an dich, dass du es hinkriegst. Und ja, wenn du Sorgen hast, akzeptier das, es nennt sich Elternsein. Ab dem Moment, wo ein Kind da ist, geht's los.
Das Abenteuer deines Lebens. Also Liebe ist, dass die Kinder einfach wissen, du bist immer da.
Du liebst sie so, wie sie sind. Ja. Du liebst sie so, wie sie sind, auch wenn sie Scheiße bauen. Du findest das nicht leibend, was die für Mist gebaut haben, aber du liebst sie trotzdem.
Yes. Ja, last but not least, lieber Ali, wenn du jetzt die Google-Startseite zur Verfügung hättest, ja, und da einfach eine Botschaft in die Welt raustragen dürftest, was wäre das?
Versuch im Leben alles zu erreichen, was dein Innerstes dir sagt, aber niemals auf Kosten der Natur und anderer Menschen.
Vielen, vielen Dank. Danke, Ali, für deine Arbeit, danke fürs Gespräch und danke für alles, was du in der Welt bewegst.
Ich danke dir. Es ist auch großartig, was du bewegst. Danke für deine Arbeit.
Danke. Tschüss.
Ciao, ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.